Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Es hatte so schön angefangen. Das Wahlergebnis vor einem Jahr war sehr hoch, für viele sogar überraschend hoch. Für nicht wenige Wähler hat wohl für ihn gesprochen, dass er mit den damaligen politischen Verhältnissen nichts zu tun hatte und zudem etwas versprach, nämlich bezahlbaren Wohnraum, intelligente Mobilität, sozialen Zusammenhalt und einen neuen politischen Stil. Und die Wiesbadener hatten ihn bald schon als einen Mann klarer Worte kennengelernt. Einmal ging es um die Besetzung von städtischen Geschäftsführerposten, ein anderes Mal um eine fragliche Kostenübernahme in einem Rechtsstreit. Auch die Kulturszene war sehr angetan, unter anderem, weil er bei mehreren Gelegenheiten die Bedeutung der Kultur hervorgehoben hatte. Kurz gesagt, alles im Aufwind, viel Zuspruch. Dann kam Corona. Am 2. Juli ist er ein Jahr im Amt, unser Wiesbadener Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende. Und heute ist er bei uns in der Blauen Stunde. Darüber freuen wir uns sehr, dass Sie live hier sind. Guten Abend, Herr Mende.
Einen schönen guten Abend auch allen Hörerinnen und Hörern draußen.
Eine kurze Frage, auf die Sie uns wahrscheinlich eine längere Antwort geben. Wie geht es Ihnen?
Und mir geht's gut persönlich, aber das ist ja nicht der Maßstab, der wirklich zählt, außer natürlich die persönliche Befindlichkeit. Die letzten 100 Tage waren natürlich schon in besonderer Art und Weise aufreibend. Ich sage mal, eine Amtszeit von einem Jahr nunmehr fällt im Prinzip in zwei Teile, 9 Monate ohne Corona und 3 Monate mit Corona. Und natürlich hat die Corona-Situation alles verändert. Die letzten Monate standen vor allen Dingen unter der Überschrift, dass wir versucht haben, möglichst Infektionen zu verhindern, dass wir versucht haben, Menschen so gut es geht zu schützen, immer sicherzustellen, dass genug Kapazitäten in unseren Krankenhäusern da sind, um Menschen, die krank werden, auch entsprechend versorgen zu können. Und dieser Zielvorgabe war ja alles andere untergeordnet. Also der Lockdown, den wir in Deutschland hatten, war ja kein Selbstzweck, sondern diente am Ende dazu, Tote zu verhindern. Wir als Kommune haben viele von diesen Aufgaben schultern müssen. Wir haben viele Dinge im Bereich der Gesundheitsvorsorge, der Gesundheitsorganisation, der Ordnungspolizei machen müssen. Und ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt. Meine Maßgabe war ruhig und besonnen, aber mit klarem Zielen durch diese Krise zu kommen.
Sie hatten sich mit einer Vielzahl von unbekannten Herausforderungen zu befassen. Wie haben Sie das denn erlebt?
Nun kann ich ein bisschen zurückblicken auf meine 8 Jahre im hessischen Innenministerium. Insofern war mir natürlich geläufig, wie Krisenstäbe funktionieren, wie man eine solche Organisation aufbaut. Dazu kam, dass wir das bei uns innerhalb des Magistrats wirklich sehr, sehr kollegial und partnerschaftlich gemacht haben. Der Chef des Verwaltungsstabes ist ja Herr Dr. Franz als Gesundheitsdezernent dafür zuständig. Ich habe aber allerdings an allen Tagungen dieses Verwaltungsstabes, so heißt es im Amtsdeutsch, wir sprechen nicht von Krisenstab, ich habe nahezu an allen Tagungen teilgenommen und meinen Teil dazu beigetragen. Ja, wie gesagt, das Wichtigste war, die Gesundheitsvorsorge sicherzustellen. Am Anfang hatten wir große Sorgen, dass uns in Wiesbaden das Schutzmaterial ausgehen könnte, also Schutzmasken, Schutzanzüge, Schutzbrillen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken, weil das war ja immer das Nadelöhr, sage ich mal. Da haben wir wirklich viel Mühe reingesteckt. Wir haben viel Mühe reingesteckt, natürlich die Regelungen, die vom Land kamen, umzusetzen. Das heißt, die Regelungen zu den Kontaktsperren, die damalige Lockdown, als die Geschäfte mehr oder weniger zu waren, bis auf den Lebensmitteleinzelhandel. Die Kulturszene war komplett lahmgelegt. Alles war ja im Prinzip auf Null zurückgeführt, musste aber auch entsprechend kontrolliert und umgesetzt werden. Dazu kamen die vielen administrativen Aufgaben bei der Nachverfolgung von Infektionen. Also wir haben wirklich ein vielfältiges Aufgabenpaket zu schultern gehabt.
Wobei wurden Sie denn am meisten gefordert?
Am meisten gefordert hat im Prinzip eigentlich der dauerhafte Krisenzustand. Normalerweise sind Krisenstäbe oder Verwaltungsstäbe darauf eingestellt, dass ein akut auftretendes Problem schnell gelöst werden muss. Also eine Naturkatastrophe, ein Unwetter, ein großer Brand oder wie vor etwas mehr als einem Jahr der Fund einer Fliegerbombe, die entschärft werden musste, wo eine komplette Altenheim geräumt werden musste. Solche Sachen gehen aber nach wenigen Tagen vorbei. Und das Besondere an der Pandemie ist, dass wir immer wussten, das wird ein Zustand über Monate werden. Ja, möglicherweise dauert es sogar länger als Monate und man kann in Jahren rechnen. Das wissen wir alles nicht. Das hängt sehr davon ab, ob es irgendwann einen Impfstoff gibt, wie sich die Frage der Immunisierung der Bevölkerung darstellt. Auf jeden Fall ist es ein lang anhaltender Zustand und wir haben, wie gesagt, es sind jetzt etwas länger als 100 Tage, dauert dieser Zustand an. Wir haben über weite Teile wirklich täglich zusammengesessen und haben täglich beraten, wie es weitergeht.
Sind Sie mittlerweile etwas entspannter?
Ja, inzwischen sind wir etwas entspannter. Die Zahlen in Wiesbaden sind ja momentan ganz gut. Wir haben wirklich nur vereinzelt neue Fälle. Aber wir sehen natürlich auch in anderen Gegenden der Republik, dass einen das Schicksal auch jederzeit anders treffen kann. Also wir sehen sowohl Gütersloh mit den großen fleischverarbeitenden Betrieben, die Schlachtereien von Tönnies, wo wir ja wirklich Hunderte von Infizierten haben. Wir haben Situationen gehabt in Göttingen. Wir haben Situationen auch in Frankfurt gehabt mit der Baptistengemeinde. Also niemand ist davor gefeit, dass sich irgendwo sehr schnell ein Hotspot entwickelt und dann natürlich entsprechende Maßnahmen getroffen werden müssen. Deswegen haben wir in Wiesbaden ein sogenanntes Ampelsystem eingeführt. Das heißt, wir haben noch bevor das Land die Kriterien feiner auseinander differenziert hat, haben wir ein System entwickelt, wonach wir gucken, haben wir genug Intensivkapazitäten, wie ist die Zahl der Entwicklung bei den Fallzahlen, haben wir ansonsten an alles gedacht und können also jeden Tag auf einen Blick im Prinzip sehen, wie ist die Lage in Wiesbaden und Gott sei Dank ist es so, die Ampeln in Wiesbaden stehen bislang immer alle auf grün.
Und das hat sich alles gut bewährt?
Das hat sich gut bewährt, ja. Also ich vor allen Dingen freue ich mich über die gute Zusammenarbeit in diesem Verwaltungsstab. Man muss ja sehen, da sitzen ganz unterschiedliche Behörden. Die Schulabteilung, also das Kommunale und auch teilweise das staatliche Schulamt waren dabei. Da sitzt die Ordnungspolizei, da sitzt die Feuerwehr, das Gesundheitsamt, da sitzt die staatliche Polizei, bis hin zur Friedhofsverwaltung, wenn es notwendig war, Grünflächenamt, je nachdem, welche Aufgaben gestellt worden sind. Und Menschen aus so unterschiedlichen Themengebieten so gut zusammenarbeiten zu sehen, das hat auch eine bestimmte Form von Freude gemacht, weil das wirklich sehr, sehr konstruktives Arbeitsklima war.
Da waren Sie natürlich auch besonders gefordert. Von Ihnen wurden besondere Führungsqualitäten gefordert. Sie mussten Entscheidungen treffen, natürlich mit dem Team, mit den anderen zusammen. Aber dennoch, Sie sind der Oberbürgermeister, Ihre Stimme hat vermutlich das größte Gewicht. In welchem Maße ist Ihnen das gelungen, die richtigen Entscheidungen zu treffen?
Also für uns stand was anderes im Vordergrund. Für uns stand erstmal im Vordergrund, dass wir nicht zusätzlich Verwirrung stiften. Also ganz am Anfang gab es ja noch wenig Vorgaben des Landes und wir mussten selber kommunale Vorgaben machen. Das haben Dr. Franz und ich damals gemacht. Er hat damals die erste Allgemeinverfügung gemacht. Aber dann kamen immer mehr Regeln des Landes. Es wurde immer verbindlicher und wir haben gesagt, wir machen in Wiesbaden keine Extratouren. Das haben andere Städte teilweise anders gehandhabt, aber wir haben immer großen Wert darauf gelegt, dass wir das gemeinsam machen, dass es die Menschen nicht noch zusätzlich verwirrt. Ja, und natürlich mussten wir Entscheidungen treffen, ja, aber das waren jetzt alles keine Entscheidungen, die einen schlaflose Nächte gekostet hätten, sondern da war viel Pragmatismus dabei. Da ging es im Wesentlichen irgendwie immer wieder um die Frage der Gesundheitsvorsorge. Haben wir genug Intensivkapazitäten? Wie können wir die erweitern? Haben wir, wenn es ganz schlimm kommt, Überlaufkapazitäten? Das heißt noch Kapazitäten, wo man Menschen weiter versorgen kann, wenn die Klinikkapazitäten nicht ausreichen. Das waren sehr pragmatische Fragen, die wir da zu lösen hatten.
Sind Sie eigentlich ein entscheidungsfreudiger Mensch?
Ja, ich bin ein entscheidungsfreudiger Mensch in dem Moment, in dem alle Entscheidungsgrundlagen da sind. Ich entscheide Dinge ungern aus dem Bauch und ich entscheide Dinge ungern auf Basis mangelnder Sachkenntnis. Sondern mein Bestreben ist immer, dass ich sage, wir müssen erstmal alle Fakten zusammen haben und wir müssen die Fakten klären. Dann entscheide ich auch schnell. Häufig scheitert das eben daran, dass noch nicht alle Fakten klar sind oder dass es widersprüchliche Interpretationen gibt. Und da versuche ich dann normalerweise erstmal den Sachverhalt zu klären. Dann bewegt man sich auf einer besseren Basis.
Da kommt auch ein Zeitfaktor ins Spiel, wenn man sagt, man will oder Sie wollen alle Fakten haben, um entscheiden zu können. Wie schnell bekommen Sie die dann von Ihren Mitarbeitern?
Ach, das kommt darauf an. Da kann man keine allgemeine Regel für treffen. Manchmal sind alle Entscheidungsgrundlagen schon in dem ersten Entwurf enthalten und dann macht man einfach nur einen Haken dran. Ganz häufig sogar bei wirklich strittigen Themen kann das auch mal länger dauern. Manchmal muss man ja auch ein Gutachten noch haben oder sonst irgendwas. Das ist ganz unterschiedlich.
Ich habe nur gerade eben dran gedacht, das hat mit Corona jetzt nichts zu tun. Nur in Wiesbaden dauern ja viele Dinge furchtbar lang, bevor sie entschieden werden. Ob Sie sich da vielleicht auch angesprochen fühlen bzw. fühlen werden und darauf dringen, dass so viele Dinge schneller gehen.
Ja, die Dinge dauern ja nicht deswegen lang, weil sie nicht richtig angetrieben werden, sondern häufig, weil entweder die Kollegen zeitlich besonders herausgefordert sind, sehr viel Arbeit haben oder weil die zugrunde liegenden Rechtsfragen nicht einfach zu klären sind. Also es gibt ein paar Dinge, die haben wir sehr schnell hingekriegt. Wir haben zum Beispiel vor wenigen Wochen einen runden Tisch gehabt mit den Wiesbadener Gastronomen. Da war dabei der Umweltdezernent und Verkehrsdezernent Herr Kowal, da war dabei Wirtschaftsdezernent Dr. Franz und ich war dabei. Und wir haben den Gastronomen gesagt, wir versuchen möglichst unbürokratisch dafür zu sorgen, dass ihr zusätzliche Flächen im Außenbereich bespielen könnt, damit ihr einfach mehr Möglichkeiten habt, euren Betrieb über die schwere Zeit zu bringen. Und da sind wir in sehr kurzer Zeit sehr schnell vorangekommen, haben viele Anträge gehabt und viele Anträge positiv beschieden. Und in der gleichen Sitzung haben wir gesagt, wir wollen das auch für die Schausteller, weil die Schausteller halt momentan überhaupt keinen Umsatz machen. So, und da gibt's dann halt viele Probleme. Da muss dann geklärt werden, wird dann jetzt Feuerwehrzufahrt zugestellt? Was sagt das Grünflächenamt? Was sagt der Denkmalschutz? Da haben wir gemerkt, das sind dann sehr viel komplexere Sachen und dann dauert auch die Entscheidung länger. Aber auch da sind wir vorangekommen.
Welche Schlüsse haben Sie aus den vergangenen Erfahrungen gezogen? Wo gab und gibt es Defizite, auf die in der Zukunft reagiert werden muss? Denn man muss ja davon ausgehen, dass die Pandemie nicht zu Ende ist. Und es kann ja auch sein, dass in Wiesbaden es wieder mehr Fälle gibt.
Es hatte niemand eine richtige Pandemieplanung. Weder der Bund noch das Land noch die Kommunen. Alle hatten damals, als SARS das erste Mal kam, das Alarmzeichen gesehen, dann kam aber relativ schnell wieder eine Beruhigung der Situation und deswegen hatte niemand eine Pandemieplanung wirklich fix und fertig in der Schublade. Es gibt zwar den sogenannten Pandemieplan des Landes Hessen, aber der war nicht praxistauglich genug. Also haben wir jetzt viel gelernt. Was sicherlich notwendig ist, ist, dass wir das Gesundheitsamt besser ausstatten. Die Kolleginnen und Kollegen haben da wirklich bewundernswerte Arbeit geleistet. Sie waren natürlich auch personell auf eine solch schwierige Situation nicht vorbereitet, haben toll gearbeitet und das muss man jetzt auch respektieren und muss sagen, jetzt brauchen wir aber einen personellen Zuwachs. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir gerade für diese große Arbeit der Kontaktnachverfolgung genug Personal haben. Kontaktnachverfolgung heißt, wenn man irgendwo jemanden hat, der infiziert ist, dann wird halt genau geguckt, mit wem hatte dieser Mensch Kontakt, wer könnte möglicherweise von ihm angesteckt worden sein, damit man auch diese Leute frühzeitig in Quarantäne stecken kann, damit sie keine weiteren Infektionen verbreiten. Das ist momentan die Schlüsselaufgabe dabei, wenn es darum geht, die Infektionszahlen niedrig zu halten. Dafür brauchen wir entsprechendes Personal, haben wir jetzt allerdings auch auf Antrag von Dr. Franz bereitgestellt und das soll auch so kommen.
Also falls das Infektionsgeschehen, wie es so schön heißt hier in Wiesbaden, auch größer wird, sind Sie gut darauf vorbereitet?
Wir sind im Rahmen der Möglichkeiten darauf vorbereitet. Also wie gesagt, am wichtigsten war uns immer genug Intensivkapazitäten zu haben. Jetzt ist es so, die normalen Operationen sind ja wieder erlaubt, die waren ja lange Zeit verboten. Das kostet auch eine ganze Menge an Intensivplätzen, weil nach schweren Operationen die Menschen halt erst nochmal in die Intensivbetreuung müssen. Aber wir haben noch Kapazitäten. Wir könnten relativ kurzfristig zusätzliche Intensivbetten aufbauen. Die Planung ist da und auch da gab es eine wirklich enge Zusammenarbeit mit den drei Kliniken, die das bei uns in Wiesbaden machen können. Vor allem allerdings in dem Zusammenhang mit der Helios, weil die für das gesamte Versorgungsgebiet, was den Rheingau-Taunus-Kreis und den Kreis Limburg-Weilburg mit umfasst, vom Hessischen Sozialministerium einen gesonderten Versorgungsauftrag bekommen hat.
Die letzten drei Monate waren ja sehr schwierig, also besonders schwierig für jemanden, denke ich, der das erste Jahr in diesem Amt des Oberbürgermeisters ist. Hatten Sie eigentlich mal den Wunsch in diesen drei Monaten, sich mit Ihren SPD-Amtsvorgängern mal zusammenzusetzen und sich mit denen zu besprechen? Also mit Rudi Schmidt, Achim Exner, Sven Gehrig, also ein Beratungsgespräch, ein informelles Gespräch oder stehen Sie auf dem Standpunkt, Erfahrungen muss man selber machen?
Nee, ich stehe nicht auf dem Standpunkt, Erfahrungen muss man selber machen, aber in dem konkreten Sachverhalt habe ich nicht auf die Erfahrungen der Kollegen zurückgegriffen. Die haben ja auch eine solche Situation nicht erlebt. Ansonsten bin ich immer im regen Austausch. Wenn ich Rudi Schmidt treffe, ist es ganz besonders angenehm und produktiv, weil er mir viele freundschaftliche Ratschläge mitgibt. Natürlich gilt das gleichermaßen für Achim Exner und ich habe ihn jetzt länger nicht gesehen, würde aber im gleichen Maße auch gelten für Sven Gehrig. Ich habe zu allen dreien ein persönlich gutes Verhältnis und wenn die mit einem Rat kämen, würde ich den auch annehmen. Aber sie sind jetzt auch nicht so, dass sie das Gefühl haben, sie müssten mir dauernd auf die Sprünge helfen.
Und wir hören jetzt das Lied zur Lage, das man durchaus als Durchhaltelied verstehen kann. Matou singt You Never Walk Alone. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Zu Gast ist heute der Wiesbadener Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende. Das Thema Corona wird uns später in der Sendung noch beschäftigen. Zunächst aber zur Würdigung Ihres ersten Dienstjahres. Das war ja nun, Sie haben es ja schon gesagt, 9 Monate ohne Corona. Sie hatten also einen guten Einstand, verbunden mit einer Beruhigung im Rathaus. Gibt es eigentlich inzwischen Regelungen, die ausschließen, dass weder Sie noch Ihr Umfeld in eine Situation hineinrutschen könnten, wie Ihr Vorgänger Sven Gehrig?
Ja, die Regeln haben ja schon immer gegolten. Da braucht man eigentlich keine neuen Regeln für. Im Wesentlichen kommt es darauf einen selber an, dass man selber einen klaren Kompass hat. Und diesen klaren Kompass, den habe ich für mich schon immer gehabt. Ich weise ja immer mal darauf hin, 8 Jahre Innenministerium, das geht nicht spurlos an einem vorüber. Da hat man vieles in sich aufgenommen. Und ja, auch in der Zeit, in der ich dann im Hessischen Landtag war, habe ich natürlich viele Situationen erlebt, wo Politikerinnen oder Politiker darüber Ärger oder Probleme hatten, weil sie sich nicht so an die Regeln gehalten haben, wie das die Bürgerinnen und Bürger erwarten. Und deswegen tue ich alles dafür, mich an die Regeln zu halten. Ich hoffe, es gelingt mir auch. Vor Fehlern ist keiner gefeit und ich will auch über niemanden den Stab brechen. Weil Selbstgerechtigkeit ist eben auch an der Stelle kein guter Maßstab. Wichtig ist mir Transparenz, Klarheit, man muss klar sagen, was man machen kann und was man nicht machen kann. Und ich glaube, da bin ich wenig fehleranfällig im Hinblick auf solche möglicherweise persönlichen Versuchungen.
Ich frage deswegen, weil viele Wiesbadener Bürger das ja nicht wissen und dass es eine interessante Information ist, dass es dieses Regelwerk bereits gibt und das muss nicht nachgebessert werden.
Nein, selbstverständlich. Die allgemeinen Regeln gelten. Man fasst das ja heutzutage unter dem Thema Compliance zusammen. Es gibt klare Vorschriften, auch im Hinblick auf Korruptionsvermeidung, auch auf den Anschein von Korruption. Darum geht es ja normalerweise, dass man sich eben gar nicht dem Verdacht aussetzt, dass in irgendeiner Art und Weise etwas falsch gelaufen ist. Vergabeverfahren in Wiesbaden verlaufen ja auch in der ganz überwiegenden Zahl absolut korrekt. Das muss man auch mal sagen. Wir haben ja jedes Jahr Tausende von Vergabeverfahren, die in der Öffentlichkeit überhaupt keine Rolle spielen, weil sie beanstandungsfrei sind. Aber es gab halt ein paar Einzelfälle in den letzten Jahren, die schon für ein ganz schlechtes Bild gesorgt haben. Das hat uns sehr besorgt gemacht. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass Wiesbaden auch nach außen hin wieder einen besseren Ruf genießt.
Vor kurzem sind die städtischen Gesellschaften wieder im Blickpunkt gewesen. Aufgaben verselbstständigen sich, Geschäftsführer verdienen das Dreifache der städtischen Amtsleiter. Es gibt Doppel- und Dreifachbesetzungen. Wie wollen Sie diesen Wildwuchs eindämmen? Oder haben Sie vielleicht schon damit begonnen?
Also von Wildwuchs würde ich nicht sprechen. Wichtig ist erstmal, dass man die städtischen Gesellschaften richtig ausrichtet. Die städtischen Gesellschaften haben eine große Aufgabe, das ist die Daseinsvorsorge für die Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger. Wenn man sich anguckt, unsere großen Gesellschaften, das ist die Versorgung, die also zuständig dafür ist, dass Menschen mit Gas, mit Wasser, mit Fernwärme, mit Elektrizität versorgt werden. Dann haben wir den großen Bereich Verkehr, SW Verkehr, die sich als universeller Mobilitätsdienstleister halt darum kümmern, dass Menschen in dieser Stadt mobil bleiben. Dann haben wir den dritten großen Bereich, das sind die Immobilien, vom Bauen und Wohnen bis hin zum Thema Stadtentwicklung. Und diese Gesellschaften dienen alle den Wiesbadener Bürgerinnen und Bürgern. So, und wo der Eindruck entstanden sein könnte oder entsteht, dass sie ein Eigenleben führen, dass diese Ziele nicht mehr verfolgt werden, da muss man natürlich intervenieren. Ich möchte aber schon auch eine Lanze brechen für die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Die sind sich ihrer Aufgaben sehr wohl bewusst. So, gleichwohl geht immer mal was schief und gleichwohl gibt es eine Struktur, die nach meinem Dafürhalten gestraft werden kann. Also wir haben gerade im Bereich der Immobilienwirtschaft, haben wir nach meinem Dafürhalten zu viele Gesellschaften. Ich glaube, da könnte man ohne Qualitätsverlust und ohne, dass dies irgendjemandem schadet, sondern im Gegenteil, es würde nutzen, würde Synergien freisetzen, wenn wir kommunale Gesellschaften im Bereich der Immobilienwirtschaft zusammenlegen. Ich bin auch nicht der Auffassung, dass grundsätzlich alle Gesellschaften zwei Geschäftsführungen brauchen. Das wurde mal als Prinzip verankert mit dem Hinblick darauf, dass man versucht, das Vier-Augen-Prinzip durchzusetzen. Das Vier-Augen-Prinzip, was notwendig ist, geht aber auch anders. Dafür brauche ich nicht überall zwei Geschäftsführungen. Und beim Thema Geschäftsführergehalt bin ich immer sehr zurückhaltend. Weil man kann auch nicht Dinge vergleichen, die man nicht miteinander vergleichen kann. Ein Gehalt eines Geschäftsführers ist was anderes als Bezüge eines Wahlbeamten. Das ist das eine. Und das andere ist, da bewegen wir uns natürlich im Umfeld einer nationalen Konkurrenz. Das heißt, wenn wir für die SW-Versorgung oder für Verkehr oder welches Unternehmen auch immer eine Geschäftsführung suchen, dann gibt es dazu natürlich einen deutschlandweiten Markt und demzufolge gibt es da auch Preise oder Gehälter, die sich an Marktfragen orientieren. Wichtig ist mir, dass die Gesellschaften saubere Vergaben machen, dass sie sich klar committen, Daseinsvorsorge ist ihre Hauptaufgabe und dass sie natürlich entsprechend schlank aufgestellt sind.
Sie haben mal von einem Beteiligungskodex, einem inkonsistenten Beteiligungskodex gesprochen. In diesem Zusammenhang?
Na, der Beteiligungskodex, das ist ja erstmal ein großer Fortschritt gewesen, weil der Beteiligungskodex festgelegt hat, dass die Stadtverordnetenversammlung als das gewählte Organ im Prinzip die weitestreichenden Kompetenzen hat, den Kurs der Unternehmen zu bestimmen. Das halte ich auch für richtig. So, dann hat sich aber im Laufe der Jahre, ist mal da was verändert worden, mal da was verändert worden und am Ende kommt es eben vor, dass manche Regelungen gar nicht mehr zusammenpassen. Und das ist zum Beispiel so bei der Besetzung von Geschäftsführern. Wenn man da mal versucht, eine Art Flussdiagramm aufzuzeichnen, in welcher Reihenfolge welche Schritte stattfinden müssen, um zum Ergebnis zu kommen, dann ist das ein bisschen kompliziert. Da wäre es mir einfacher, man würde ganz klar sagen, das Erste ist, wir müssen erstmal entscheiden, welche Qualifikation soll die Geschäftsführung mitbringen und zweitens, welche Aufgaben soll diese Geschäftsführung konkret wahrnehmen. Und davon ausgehend dann halt ein ganz transparentes und objektives Verfahren, ganz klar unter der Maßgabe der besten Auswahl, der besten Auslese, nach meinem Dafürhalten häufig geführt mit externen Beratungen, weil die unabhängig sind und eine gute Übersicht über den Markt und das Personal haben und nicht mehr so kompliziert, wie wir es in der Vergangenheit hatten.
Herr Mende, erzählen Sie uns bitte von Ihren Highlights des Jahres. Was hat Sie bewegt, überrascht, erfreut?
Die Frage habe ich mir natürlich im Hinblick auf mein Einjähriges auch gestellt. Und ja, was ist ein Highlight? Also für mich ist ehrlich gesagt, das klingt jetzt ein bisschen anbiedernd, aber es stimmt trotzdem, für mich sind alle Bürgerbegegnungen immer ein Highlight. Das ist der Grund, warum ich dieses Amt angestrebt habe, weil ich gerne mit den Leuten zusammen bin. Und das kann bei der KERB oder bei Kultur oder bei Fastnacht genauso sein wie bei anderen Gelegenheiten. Natürlich gab es ein paar große, wirklich bewegende Dinge. Da war zum einen im Kulturbereich natürlich das 125-jährige Jubiläum des Staatstheaters Wiesbaden, das schon ein ganz besonderer Anlass war. Es war im gesellschaftlichen Bereich natürlich der Ball des Sports, der dieses Jahr zum 50. Mal stattfand, zum 25. Mal in Wiesbaden mit dem Bundespräsidenten und einer wirklich hochkarätigen Gästeschar. Das in meinem ersten Amtsjahr, das war natürlich schon schön. Was mich innerlich am meisten bewegt, sind Dinge, wo es darum geht, den Zusammenhalt in unserer Stadt zu dokumentieren. Also die Gedenkstunde zum 9. November, zum Tag der Reichspogromnacht. Die Gedenkstunde, die wir hatten, ganz klein und bescheiden, zur 75-jährigen Bombardierung Wiesbadens und zum Kriegsende. Das sind Dinge, oder die Mahnwache zu den Opfern von Hanau, der Besuch bei einer muslimischen Gemeinde unmittelbar nach diesen christlichen Anschlägen in Hanau. Das sind Dinge, die mir deswegen wichtig sind, weil sie dokumentieren, dass wir in dieser Stadt die Vielfalt pflegen, dass wir zusammenhalten, dass für uns die Fragen von Religion, Hautfarbe, sexueller Orientierung nicht ausschlaggebend sind, sondern dass wir hier zusammenleben.
Um die Sinti haben Sie sich auch gekümmert, glaube ich.
Ja, natürlich auch die Feierstunde anlässlich der Jahrestags der Deportation von Sinti und Roma. Da gibt's ja das Denkmal in der Bahnhofstraße, was viele Leute häufig übersehen. Und so eine Feierstunde dient eben auch dazu, dann ein solches Denkmal wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken.
Im Kulturbereich haben Sie etliche neue Erfahrungen gemacht. Ich nehme an, schöne. Also zum Beispiel, das haben Sie gerade erwähnt, 125 Jahre Theater Wiesbaden. Da haben Sie auch eine sehr schöne Rede gehalten, die sehr gut angekommen ist. Erster Spatenstich für das Museum Ernst. Wenige Tage vor Ihrer Amtseinführung wurde das Jugendstiljahr eingeläutet. Auch eine sehr schöne Sache für Wiesbaden, für die Wiesbadener Kultur. Zum ersten Mal Ball des Sports und dann, nicht zu vergessen, zum ersten Mal die Fasnacht. Hat Ihnen das gefallen?
Ja, also es war ja sozusagen schon meine zweite Fasnacht, weil letztes Jahr die Fasnacht lag ja mitten im Wahlkampf. Habe ich schon viele Erfahrungen gesammelt, ja, diesmal in anderer Rolle. Ja, das liegt mir. Ich bin jetzt keiner, der von Fasnachtssitzung zu Fasnachtssitzung sprintet oder hüpft. Ich mag es lieber, wenn ich irgendwo bin, dass ich doch mich auch ein paar Stunden dahinsetze, dass ich mich auf die Situation einlasse, dass die Leute merken, wenn ich komme, dann bin ich auch für sie da und verschwinde nicht gleich wieder.
Und in Mainz ist es schön, ja.
In Mainz ist es schön. Die Mainzer machen auch eine schöne Fasnacht, aber die Wiesbadener machen auch eine schöne Fasnacht. Wir brauchen uns nicht zu verstecken.
Auf der Pressekonferenz zu den Maifestspielen, es war im Februar, haben Sie noch gesagt, dass Sie sich sehr auf das Ereignis freuen. Aus den bekannten Gründen fanden die Maifestspiele leider nicht statt. Herr Mende, wie ist es Ihnen insgesamt mit der Kultur in unserer Stadt ergangen?
Ja, die Kultur hat uns natürlich gerade in den letzten 3 Monaten sehr gefehlt. Ich fand es sehr bedauerlich, dass die Maifestspiele nur in Form einer Art Maifestspiele-Light am Ende noch ein klein bisschen stattfinden konnten. Ich habe bewundert das Engagement des Intendanten und seines Teams, die versucht haben, unter diesen Umständen doch noch ordentlich was zu stemmen.
Hatten Sie die Möglichkeit, sich was anzugucken?
Nein, ich hatte noch nicht die Möglichkeit, mir was anzugucken, was aber vor allem daran liegt, dass die Zahl der Plätze so klein war, dass ich gesagt habe, dann sollen erstmal die Leute hingehen, die das unbedingt wollen, und da muss ich nicht jetzt als Oberbürgermeister noch Plätze wegnehmen, sondern das wollte ich den Kulturbeflissenen vorbehalten. Ich habe die Hoffnung, dass ich mir Ende der Woche noch Laufenbergs Warten auf Godot angucken kann, damit ich wenigstens auch jetzt noch einmal im Theater war. Ich gehe leidenschaftlich gerne ins Theater, habe ich schon immer gemacht, aber jetzt habe ich da ein bisschen Zurückhaltung walten lassen. Ja, und natürlich die Zeit davor, vor Corona, waren wirklich tolle kulturelle Veranstaltungen. Sie haben das gerade in Ihrer Moderation Revue passieren lassen. Hat auch die Wiesbadener Kulturszene nach meinem Dafürhalten registriert, dass ich da bin. Ja, egal, ob das die Festivals sind oder ob das das Deutsche Krimi-Festival ist, was ein hervorragendes, tolles Festival ist im Caligari und auch dieses Jahr tolle Filme gezeigt hat. Ob das X-Ground gewesen wäre, da wäre ich natürlich auch gewesen, aber eben auch die Theatersachen, aber auch die kleinen Bühnen versuche ich zu besuchen.
Also Sie haben schon viel miterlebt.
Ja, ich habe mir viele Sachen angeguckt schon.
Welche Planungen in der Vor-Corona-Zeit oder welche wichtigen Themen sind denn wegen Corona in den Hintergrund getreten?
Ich weiß nicht genau, was aus dem Kulturentwicklungsplan geworden ist, muss ich ehrlich sagen. Das war ja ein Projekt, was wir angefangen hatten vor der Corona-Zeit.
Ich kann Ihnen das sagen, das dauert noch. Das wird noch sehr lange dauern.
Genau, da habe ich jetzt länger nichts zu gehört. Der zweite Punkt war, das war mir wichtig, dass wir das zeitgerecht abschließen. Trotz Corona war die Ausschreibung, europaweite Ausschreibung für das Valhalla. Da geht es ja darum, dass wir leider ein Baukomplex mitten in der Stadt haben, den wir heute überhaupt nicht nutzen können, der dringend renoviert werden muss. Aber wir müssen halt erstmal wissen, wer ihn künftig nutzen will. Dass wir das jetzt abgeschlossen haben und erstmal auf den Weg gebracht haben, finde ich gut. Der Kulturbeirat hat jetzt darum gebeten, dass man es noch ein halbes Jahr lang ruhen lässt, weil er glaubt, es ist jetzt sehr schwierig, dafür Betreiber zu finden. Für die Argumentation spricht ja einiges.
Sind Sie damit einverstanden, das noch zu verschieben?
Also das wird die Stadtverordnetenversammlung entscheiden müssen. Das entscheide nicht ich, aber mir war es wichtig, dass wir rechtzeitig abgeliefert haben. Das haben wir getan, denn man muss ja sehen, die Debatte geht sonst immer gleich so nach dem Motto, der Magistrat hat geschlafen und hat das nicht gemacht. Also wir haben abgeliefert. Wenn die Stadtverordneten jetzt sagen, wir ziehen das noch ein halbes Jahr, dann sind die Chancen besser, gute Bewerbungen zu kriegen, dann kann ich das natürlich problemlos akzeptieren.
Sie würden da keinen Widerspruch einlegen. Also das finde ich wichtig, weil Ihre Haltung ja gewesen ist, dass Sie das gut fanden, gut gelöst, also dieses wichtige Thema. Endlich ist Walhalla, das Interessenbekundungsverfahren soll mal auf den Weg gebracht werden. Ja. Es ist eine Entscheidung getroffen worden. Das stand ja auch lange an und viele haben darauf gewartet, haben aber jetzt gemeint, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. Und man wusste ja nicht so genau, wie das nun weitergeht und wie man darüber diskutieren kann oder darüber befinden kann. Deswegen nochmal die Frage, auch der Kulturbeirat, er war ja im Vorfeld nicht eingebunden und hat sich nur jetzt dazu geäußert, dass zwar begrüßt wird, dass es überhaupt jetzt vorangeht, aber es doch besser wäre, noch zu warten bis zum ersten Quartal 2021.
Ja. Also wie gesagt, ich habe damit kein Problem, das abzuwarten. Ob das in der Sache hilft, kann heute noch keiner genau wissen.
Das kann keiner genau wissen, ja. Da muss ich nun gleich die Frage anschließen. Wenn aufgrund der Situation und viele von diesen Großveranstaltern und potenten Unternehmern, die das Geld hätten, wenn immerhin sind da Mieten von wie viel? 50.000 pro Monat im Spiel. Also das ist die Frage, wer kann sich das leisten? Wer kann sich das im nächsten Jahr leisten? Nur wenn Sie dieses Interessebekundungsverfahren starten und Sie bekommen keine Antwort darauf, was passiert denn dann?
Die Frage kann ich Ihnen ehrlicherweise nicht heute beantworten. Erstmal hoffe ich natürlich, wir finden Interessenten. Das war ja der Grund, warum wir dieses Interessenbekundungsverfahren verabredet haben. Das ist ja nicht meine Idee gewesen, sondern das war eine entsprechende Beschlussfassung der Stadtverordneten. Von da kam es. Wir haben es umgesetzt. Wir haben es fachlich vorbereitet. Und ich glaube, das Walhalla ist so attraktiv, da finden sich Betreiber für. Es ist ja auch nicht gesagt, dass sozusagen einer die gesamte Fläche bespielen muss, nur man muss halt ein Konzept haben für die gesamte Fläche. Man kann das ja nicht künstlich trennen, sondern da muss man eben sagen, wir haben auf dem einen Bereich können wir die Möglichkeiten, in dem anderen Bereich haben wir die Möglichkeiten. Das ist ja gerade der Vorteil dieses sogenannten wettbewerblichen Dialogs, dass man dann mit denjenigen, die ernsthaftes Interesse hat, darüber reden kann, wie sie sich die bauliche Situation vorstellen, was sie möglicherweise an Renovierungen in bestimmter Hinsicht haben wollen für ihre künftige Nutzung, dass man sich mit den künftigen Nutzern eben auch intensiv abspricht.
Mhm. Aber ein Plan B gibt es nicht.
Einen Plan B kann ich Ihnen jedenfalls heute nicht servieren. Wir arbeiten am Plan A.
Aha, gut. Also das kommt auf Wiedervorlage dann. Spätestens wann?
Also ich finde das ehrlich gesagt schon ein kleines bisschen befremdlich. Alle haben gesagt, wir sollen dieses europaweite Ausschreibungsverfahren machen. Wir sollen Betreiber dafür finden. Jetzt haben wir es gemacht. Jetzt wird gefragt, was ist eigentlich der Plan B, wenn es nicht klappt? Wie gesagt, wir sind guten Mutes, dass es klappt und das ist unsere Zielrichtung.
Haben Sie schon in Ihrem ersten Amtsjahr Frustrationen erlebt?
Ja, natürlich. Alles andere wäre doch weltfremd.
Welches waren die denn?
Ach Gott, da will ich jetzt gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe eine relativ hohe Frustrationsschwelle. Also so schnell zu frustrieren bin ich nicht. Wenn mich etwas frustriert, sind es meistens eher innere Verfahren, wo ich mir denke, das könnte alles ein bisschen zielstrebiger gehen, da könnten wir schneller vorankommen. Manchmal bin ich irritiert darüber, dass Debatten länger brauchen, als es erforderlich ist, weil schon alle Positionen mehrfach ausgetauscht worden sind. Und ich finde, allein in der Wiederholung von bekannten Argumenten liegt eben normalerweise kein Fortschritt. Und neue Argumente hört man dann manchmal nicht, dann sind die Sachen eher zäh. Und dann kann ich mir vorstellen, wünschte ich mir manchmal, sie wären etwas weniger zäh. Aber unterm Strich bin ich überhaupt kein kleines bisschen frustriert. Der tägliche Alltagsfrust, den jeder in seinem Büro und in seinem Beruf immer mal erlebt, der ist natürlich auch am Oberbürgermeister nicht fremd.
Wenn Sie auf Ihr erstes Jahr zurückblicken, was macht Ihnen am meisten Spaß?
Da bleibe ich ja dabei, was ich gesagt habe. Am meisten Spaß macht es mir, raus zu den Leuten zu gehen. Denen zu vermitteln, da ist jemand, der sich für eure Sorgen und Nöte interessiert. Da ist jemand, der versucht, das, was ihr mitgebt, konstruktiv umzusetzen. Da ist jemand, der euch Sicherheit in dieser unsicheren Zeit vermittelt, der euch durch diese Zeit begleitet. Das macht mir am meisten Spaß, da bin ich gerne dabei. Aber es gibt noch ganz viele andere wunderbare Sachen im Bereich der Kultur, schöne Konzerte, die ich erleben durfte. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, mir sind ganz wichtig die Reden zu den großen Themen des Zusammenhaltes. Also ich glaube, da kann ein Oberbürgermeister wirklich etwas verändern an der Stimmung in der Stadt. Ja, wenn er sich immer wieder dazu bekennt, dass wir eine Stadt der Vielfalt sind, eine Stadt der Toleranz, dass wir hier gut zusammenleben wollen. Und da ist auch das Feedback immer wieder ausgesprochen positiv.
Am Rathaus hängt derzeit ein, wie nennt man das, Banner? Mhm. Gemeinsam gegen Corona, danke Wiesbaden. Mhm. Wer dankt da wem?
Ja, das war eine Idee von der Stabsstelle Wiesbadener Identität, Engagement und Bürgerbeteiligung, die bei mir im Dezernat sind. Die haben gesagt, wollen wir nicht einfach mal den Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern nach 100 Tagen Corona-Dank sagen. Sind von diesen Transparenten sind 5 angefertigt worden. Die hängen an unterschiedlichen Stellen in der Stadt, 1 auch am Rathaus. Ja, und das ist einfach ein Dank dafür, dass die Wiesbadener sich an die Regeln halten, dass die Wiesbadener ertragen haben, was in den letzten Monaten nicht immer einfach war. Dass es eine Grundhaltung von Solidarität gegeben hat und von Zusammenhalt, dass die Menschen sowas Einfaches wie der Mundschutz. Der Mundschutz dient ja, wie wir alle wissen, nicht davor, sich selber zu schützen, sondern eigentlich dient der Mundschutz dazu, andere Menschen zu schützen, ja, Infektionen nicht weiterzugeben. Und dass das fast alle klaglos mitmachen und dass sich alle in diese Solidarität einbinden lassen, dafür kann man gut Danke sagen.
Sie haben ja schon mehrmals gesagt, dass Zusammenhalt Ihnen am Herzen liegt. Und Sie haben auch einmal auf die Frage nach Ihrer Vision gesagt, Zusammenhalt. Meine Frage ist jetzt, was stellen Sie sich vor? Wer soll mit wem zusammenhalten?
Ja, ich finde, man darf sich eben nicht auseinandertreiben lassen über äußerliche Merkmale. Dazu gehören solche Fragen wie Religionszügigkeit, Hautfarbe, kulturelle oder soziale Herkunft, dass wir diese Gräben überwinden in der Stadt. Das ist für mich Zusammenhalt, dass wir natürlich immer daran denken, dass wir eine tief gespaltene, sozial gespaltene Stadt haben. Wir haben einen sehr, sehr großen Anteil armer Menschen in dieser Stadt. Größer als in fast allen anderen hessischen Städten. Ja, und wir haben auf der anderen Seite eben auch sehr viel Wohlstand und dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, dass wir sagen, wir haben diese Gespaltenheit und wir wollen versuchen, sie zu überwinden. Das ist für mich sozialer Zusammenhalt. Und deswegen war für mich der letzte Haushalt sehr wichtig, weil wir halt im letzten Haushalt sehr viel Geld für Schulbauten eingeplant haben. Ich bin der Auffassung, die soziale Spaltung lässt sich am besten über Bildung überwinden. Und deswegen bin ich so froh, dass wir viel Geld in die Schulen stecken, weil wir wollen, dass möglichst viele Kinder früh die besten Chancen bekommen.
Welche Instrumente stehen Ihnen denn für dieses Ziel Zusammenhalt zur Verfügung?
Das ist natürlich zum einen der Haushalt der Landeshauptstadt Wiesbaden, da bin ich gerade drauf eingegangen. Ja, wir haben das Programm Jugend ermöglichen aufgelegt. Ja, wir haben viel gemacht im Bereich Schulen. Wir haben gerade zuletzt die Mietpreisbremse mit beschlossen vor wenigen Monaten. Das heißt, wir versuchen auch die Mietentwicklung zusammen. Das sind viele Instrumente. Das Instrument des Oberbürgermeisters ist aber trotzdem natürlich im Wesentlichen das gesprochene Wort, die Vorbildfunktion, die Termine, die man macht, die Dinge, für die man sich einsetzt und die man engagiert, die dann eine gewisse Strahlkraft haben. Das ist sozusagen der Instrumentenkasten, der mir als Person zur Verfügung steht.
Wir hörten Time for Time, einen Song von Nigel Kennedy, der auch schon in Wiesbaden aufgetreten ist im Schlachthof. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 und bei uns in der Blauen Stunde ist heute Gerd-Uwe Mende, der Oberbürgermeister von Wiesbaden. Apropos Schlachthof. Herr Oberbürgermeister, wir kommen jetzt zu einem bitteren Thema, der Situation der Kulturschaffenden und Kulturveranstalter in Wiesbaden. Gerade noch hatten sich alle über die Erhöhung des Kulturetats gefreut und jetzt eine Lage, die für viele mehr als schlimm ist. Vor allem die freie Szene ist hart getroffen. Durch die Verordnungen zur Kontaktvermeidung und die Hygienerichtlinien können sie nicht spielen bzw. Einnahmen erwirtschaften. Sie kennen diese gravierenden Probleme alle. Wie können Sie helfen?
Naja, die Landeshauptstadt hat ja versucht zu helfen. Wir haben ja relativ früh hat der Kulturdezernent Axel Immolz ja erklärt, dass wir unsere finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Vereinen erfüllen wollen, dass wir sie so behandeln wollen, als wenn ihre Programme stattgefunden hätten, auch wenn sie Corona-bedingt nicht stattfinden konnten. Wir versuchen weiterhin noch auch Spielstätten zum Beispiel zu finden für Bühnen, dass wir sagen, wenn ihr in eurem kleinen Haus momentan kein Publikum unterbringen könnt, vielleicht finden wir für euch etwas anderes, wo ihr mehr Publikum unterbringen könnt. Aber ja, das ist schon ein Problem. Ich glaube, die Situation hat sich inzwischen durch die neuen Beschlüsse der Bundesregierung für das sogenannte Konjunkturpaket auch für die Künstlerszene etwas verbessert. Die waren am Anfang, waren sie ja ziemlich durch den Rost gefallen. Inzwischen ist es so, dass es da doch nach meinem Verständnis jedenfalls bessere Hilfen gibt. Aber die Situation ist schwierig. Es gibt ein paar Branchen, die sind halt wirklich hart getroffen und das sind alle zum Beispiel diejenigen, die irgendetwas mit Veranstaltungen zu tun haben, wo viele Menschen auf einem Fleck zusammenkommen, weil halt dieses viele Menschen auf einem Fleck nicht möglich ist und weil wir auch noch überhaupt nicht absehen können, wann es mal wieder soweit sein wird. Wir wissen noch nicht, wann wir Menschen mit weniger Abstand als 1,50 Meter zueinander in solche Räume setzen können.
Da Sie jetzt von Räumen sprechen, also größeren Räumen, die kleinen Theater, die haben Räume, die sind zu klein. Also da ist ein Bedarf. Die Frage ist, wir kommen nochmal auf das Walhalla zurück. Wäre es angesichts der extrem schwierigen Situation für die Kulturschaffenden der Stadt vielleicht doch eine Zwischenlösung, eine Zwischennutzung des Walhalla möglich? Was kann man tun, um das Gebäude kurzfristig zu ertüchtigen?
Das sehe ich einfach nicht. Tut mir ja leid, die Frage werde ich ja häufiger gestellt bekommen im Kulturbeirat. Jetzt bin ich kein Ingenieur und kein Architekt, aber wer diese Walhalla betreiben will, übernimmt am Ende die Verantwortung für die Menschen, die sich darin aufhalten. Und mein Kenntnisstand bislang ist, niemand kann diese Verantwortung übernehmen. Wir haben massive Probleme beim Thema Brandschutz. Wir haben keine vernünftigen Fluchtwege. Und alle, die die Diskussion über die vielen Toten bei der Love Parade in Duisburg erlebt haben, haben ja eine Vorstellung davon, was es bedeutet, wenn man Menschen keine entsprechenden Rettungswege zur Verfügung stellen kann. Und da kann man nicht leichtfertig drüber hingehen. Und die Bauaufsicht sagt sehr klar, diese Location ist zurzeit nicht bespielbar. Und da hilft eben am Ende auch aller gute Wille nicht, den ich natürlich mitbringe. Natürlich würde ich mich freuen, wenn diese wunderbare alte Liegenschaft nicht einfach nur im Dornröschenschlaf dahin schlummern würde. Aber eine technische und finanzierbare Möglichkeit gibt es nicht. Ja, wir wissen ja, die Sanierung des Walhalla würde weit über 30 Millionen Euro kosten. Da kann man jetzt nicht einfach mit ein bisschen Spachtelmasse, ein bisschen Farbe und ein bisschen buntem Licht die wesentlichen Schäden beheben, die dazu geführt haben, warum die Walhalla ja überhaupt gesperrt worden ist. Auch das hat ja niemand gemacht, um die Kulturschaffenden zu verärgern, sondern der Hintergrund waren schlicht gravierende Sicherheitsmängel.
Ja, das ist ein kontroverses Thema, das sehr kontrovers diskutiert wird unter den Kulturschaffenden. Die Frage ist, werden die Gutachter angesichts der neuen Situation gehört, um zu konstruktiven Lösungen zu kommen?
Die Gutachter werden wir sicherlich einladen. Das ist ja auch besprochen. Aber auch die können einem nicht die Verantwortung dafür abnehmen, dass keine Menschenleben gefährdet werden, dass keine Gesundheit gefährdet wird. Das muss am Ende eine Behörde wie die Bauaufsicht entscheiden. Das müssen die Brandschützer entscheiden. Das sind diejenigen, die den Kopf dafür hinzuhalten haben. Und wir haben es gerade vor wenigen Wochen erlebt. Es ist ein Kollege von mir in einer kleinen nordhessischen Gemeinde verurteilt worden wegen fahrlässiger Tötung, weil er um einen Feuerlöschteich, den alle kannten, von dem alle wussten, dass er existiert, dann nach Auffassung des Gerichts keine hinreichende Absturzsicherung für Kinder angebaut hat. Das ist also keine hypothetische Frage, sondern das ist eine ganz reale Frage, wer übernimmt am Ende die Verantwortung für Leib und Leben? Und das ist bei einer solchen Liegenschaft nicht leichtfertig zu beantworten.
Das ist klar und da widerspricht Ihnen bestimmt niemand. Die Frage ist, sind Gespräche darüber möglich?
Wir können über alles sprechen, aber wie gesagt, die Bauaufsicht ist diejenige, die es am Ende entscheidet und sie wird einer Liegenschaftsnutzung ohne ein Fluchtwegekonzept, ohne eine entsprechende Brandschutzabsicherung, ohne entsprechende statische Absicherung. Man muss ja bedenken, es gibt weite Teile in diesem Haus, bei denen zum Beispiel die Decke nur noch sehr punktuell aufgehängt ist und belastbar ist. Das sind alles Dinge, die müssen dann entsprechend sorgfältig aufgearbeitet werden. Der hohe Sanierungsbedarf von weit über 30 Millionen Euro für dieses Gebäude kommt ja nicht von ungefähr.
Wir reden auch jetzt so ausführlich darüber, weil ja die Kulturszene ein großes Problem hat, was die Räume betrifft. Mhm. Ne? Ja. Also denen muss ja geholfen werden. Es muss ja irgendwie weitergehen. Ja. Aber Sie wissen auch nicht, wie.
Ja doch, wir versuchen ja, Ihnen Räume anzubieten, soweit es geht. Da gibt es halt eine Konkurrenz drum. Das muss man ja auch sehen. Es gibt ja eben auch noch Vereine, die Räume brauchen für ihre Veranstaltung. Aber wir haben ja geguckt, wo wir die Möglichkeit haben. Und wir haben die Bürgerhäuser, wir haben die entsprechenden Möglichkeiten, wo man wenigstens punktuell dann auch mal sagen kann, okay, dann geht da halt ein Theater für ein paar Tage rein. Da wären wir, glaube ich, flexibel, wenn es die Theater auch sind. Aber wir können eben nicht einfach eine Liegenschaft einfach wieder in Betrieb nehmen, die es momentan technisch nicht hergibt.
Wird Ihnen manchmal Angst und Bang, wenn Sie an die Zukunft der freien Szene denken und ebenso an die Zukunft der großen Veranstalter hier im Raum Wiesbaden?
Angst und Bang wird mir nicht, aber das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben wirklich noch keine Perspektive, wann und wie das für die vernünftig weitergeht. Also jemand oder eine Institution wie das Staatstheater, das momentan ja im großen Haus, wo ungefähr 1000 Plätze sind, mit 200 Gästen spielt, das ist ja schon sehr belastend für alle Beteiligten. So, aber die haben wenigstens die Möglichkeit, in ihr großes Haus so viele Leute reinzulassen. Das ist für eine kleine Bühne wie der Pariser Hoftheater, für die Kammerspiele, für das Freie Theater, für das Talhaus. Das sind alles Lokalitäten, die natürlich schon aufgrund ihres Platzbedarfs oder Künstlerhaus 43, das sind die aufgrund ihrer Platzangebote eben momentan so gut wie keine Zuschauerinnen und Zuschauer zulassen können, nur in sehr kleiner Zahl. Und das ist natürlich kein tragfähiges Konzept. Und insofern mache ich mir natürlich genau die gleichen Sorgen, die sich die Betreiber dort auch machen.
Welche Projekte wird es in Wiesbaden in der nahen Zukunft geben, überhaupt geben können, also Kulturprojekte? Oder wird es im nächsten Jahr vor allem darum gehen, Besitzstandswahrung zu betreiben?
Also, wie gesagt, wir haben ja in diesem Haushalt viel Geld für die Kultur zugesetzt. Wir werden allerdings auch über den Haushalt nochmal beraten müssen. Der 21er Haushalt ist vom hessischen Innenminister ja nicht genehmigt worden. Mir geht es schon darum, dass die Kultur gut aus dieser Situation rauskommt. Ja, welche Projekte? Es gibt ja ein Projekt, was der Schlachthof gemeinsam mit anderen vorgeschlagen hat. Das ist das sogenannte Corona Arts Projekt. Das soll im nächsten Jahr im Schlachthof stattfinden. Und der Reiz dabei ist, dass man den Künstlerinnen und Künstlern, die da auftritt, schon in diesem Jahr die Gage zukommen lässt, sozusagen im Vorgriff auf nächstes Jahr, damit sie einfach ein bisschen besser über die Runden kommen. Das finde ich ein sehr interessantes und schönes Projekt.
Vom Jugendstiljahr war vorhin die Rede, jetzt soll wieder ein spartenübergreifendes Projekt vorbereitet werden, das Wiesbadener Jahr des Wassers. Wiederum eine Kooperation der Stadt und des Landesmuseums Wiesbaden. Gutes Thema, das passt ja sehr gut zu unserer früheren Weltkulturstadt. Wer wird sich denn daran beteiligen?
Das kann ich Ihnen heute noch nicht abschließend sagen. Das ist natürlich auch ein Problem, dass genau diese Planungen jetzt ein Stück weit auch mit in die Corona-Zeit gefallen sind. Das macht es nicht einfacher, das zu planen. Wir wollen möglichst viele Kultureinrichtungen damit dranbringen. Das wäre jetzt ein Teil, insbesondere natürlich für das Landesmuseum mit seiner wunderbaren naturkundlichen Ausstellung, die ja auch wirklich großartig ist und ein absoluter Anziehungspunkt, wenn dort eine entsprechende Wasserausstellung stattfindet. Wir würden natürlich versuchen, das Stadtmuseum mit reinzunehmen. Wir würden versuchen, alle, die in Wiesbaden etwas dazu beitragen können, von den Bäderbetrieben Matjaqua bis, ich sag mal, irgendwelche Einrichtungen am Rheinufer, weil ja, das Wasser wäre natürlich so umfassend, dass wir sowohl die von der Römerzeit her kommt, mit den alten Quellen, als auch die Frage der Weltkurstadt, der großen Badezeit, aber eben auch die zunehmende Entdeckung unserer Flüsse. Denn Wiesbaden hat ja gerade in den letzten Jahren für sich das Rheinufer ganz besonders entdeckt und ganz besonders schön gestaltet, den Schierstein und den Biebrich. Auch das ist ja eine Veränderung der Perspektive.
Das Jahr des Wassers soll ja 2022 stattfinden und die Planung braucht ja einen ordentlichen Vorlauf. Wann soll das denn losgehen?
Also ein Grundsatzbeschluss des Magistrats gibt es dazu und die Stabsstelle Wiesbadener Identität sitzt ja an der Vorbereitung. Unser Problem ist einfach auch hier, dass wir sozusagen die Haushaltsauswirkungen von Corona noch nicht genau absehen können.
Und das war's für heute. Für das nächste Jahr wünschen wir Ihnen das Beste und ganz wenig Stress, viel, viel weniger Stress, als Sie jetzt gehabt haben. Also das sei Ihnen herzlich gegönnt. Und vielen Dank, dass Sie heute bei uns in der Blauen Stunde zu Gast waren. Gerd-Uwe Mende, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch und wünsche allen, die draußen zugehört haben, noch einen schönen Abend.
Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak. Zum Schluss aus Anlass des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven ein Stück aus der Frühlingssonate, gespielt von Anne-Sophie Mutter. Aufgezeichnet wurden die 10 Beethoven-Violinsonaten seinerzeit im Rahmen des Rheingau-Musikfestivals, das in diesem Jahr ebenfalls von der Corona-Pandemie extrem stark betroffen wurde. Es musste leider abgesagt werden. Die nächste Sendung widmet sich diesem Thema. Zu Gast ist dann der Gründer und Leiter des Festivals, Michael Herrmann. Und die heutige Sendung können Sie nachhören, wenn Sie mögen, unter wiesbadener-kulturgespräche.de.